Krone Verbrechen, der Podcast.
Willkommen zu einer neuen Folge von Krone Verbrechen. Zunächst willkommen Martina Brewein, hallo.
Hallo.
Kriminalreporterin von der Kronenzeitung mit einem wöchentlichen Newsletter übrigens, den man auf krone.at abonnieren kann zum Thema True Crime. Mein Name ist Mischa Kronenfels, auch von mir herzlich willkommen. Und wie schon vor zwei Wochen sprechen wir auch in dieser Woche über ein äußerst junges Mädchen, auch diesmal aus Wien, Jenny. Die 14-jährige Jenny hat im Februar dieses Jahres etwas in die Tat umgesetzt, das einfach unglaublich klingt, Martina. Die erst 14-Jährige ist auf einen Friedhof im 14. Bezirk in Wien gegangen, auf den Friedhof Baumgarten, und hat mit einem Klappmesser eine 64 Jahre alte Frau erstochen. Martina, nimm uns noch einmal mit an diesen Tag. Wie hat sich Jenny auf diese Tat vorbereitet und wie hat sie diese Tat umgesetzt?
Dieses Mädchen war untergebracht in einer WG für selbst- und fremdgefährdende Jugendliche. Also das heißt, man wusste schon längst Bescheid, dass sie große psychische Probleme hat. Es gab bei ihr auch in der Vergangenheit sehr viele Suizidversuche, aber darauf werden wir noch später eingehen. An diesem Tag, sie hat gefrühstückt dort in dieser WG, dann einen Vormittag über, sie ist nicht in die Schule gegangen, sie hat sich geweigert, in die Schule zu gehen, hat dann den ganzen Vormittag dort verbracht, in ihrem Zimmer. Diese WG, will ich auch dazu sagen, war im 14. Bezirk, hat dann dort noch sehr zeitig Mittag gegessen, ist dann losgefahren in den 22. Bezirk und ist dann mit der U-Bahn dorthin gefahren zu einem Dealer, den sie kennt, und hat sich dort 10 Beruhigungstabletten beschafft, und zwar Xanax. Und hat sich diese Beruhigungstabletten, wie sie dann später in Verhören auch gesagt hat, sich deshalb beschafft, um sich runterzubringen, weil in ihr dieser irre Drang wieder einmal gekommen ist. Von diesem Drang wusste kaum jemand, dass sie jemand anderen tötet. Also nicht nur sich selbst, wie meistens, sondern dass sie jemand anderen tötet. Also sie hat eine ungeheure Tötungslust gehabt. Und es war ihr vollkommen egal, wen sie tötet. Ob Frau, Mann, Kind, Alter, Geschlecht, das war ja alles vollkommen egal. Sie wollte nur jemanden umbringen. Wollte sich aber angeblich selbst davon abhalten, indem sie sich runterbringt, also diese Unruhe in sich unter Kontrolle bekommt durch diese Beruhigungstabletten, hat dann wirklich diese 10 Beruhigungstabletten genommen. Also unfassbar, dass die nicht eingeschlafen ist, aber wenn Menschen gewöhnt sind an Drogen oder solche Medikamente, dann hat das nicht so eine große Wirkung. Sie hat sich nicht runtergebracht und ist dann losgegangen, hat sich dann gedacht, sie hatte auch immer schon eine Vorliebe für Friedhöfe. Hat sich sehr gut am Baumgartner Friedhof ausgekannt, weil sie, so wie andere Jugendliche vielleicht bei der Alten Donau spazieren gehen, ist sie halt sehr gerne auf Friedhöfen spazieren gegangen. Ist dann dort herumgegangen, hat auch ein Klappmesser bei sich gehabt, das sie sich schon Tage davor ganz normal in einem Laden um 10 Euro gekauft hat. Hat unauffällig sicherlich auf alle gewirkt. Sie hat Jeans angehabt, eine schwarze wattierte Jacke, so ein bisschen stärkere schwarze Schuhe, also so wie Jugendliche eigentlich angezogen gehen. Also sie hat nicht auffällig gewirkt. Sie war auch nicht geschminkt, was sonst schon oft der Fall war, und ist da einfach mit diesem Klappmesser in der Tasche dieser Jacke rumgegangen und hat nur nach einem Opfer gesucht. Und dann hat sie eine 64-jährige Frau gesehen und hat sich gedacht, ja, also die war nicht besonders groß, diese Frau, schlank, also zierlich eher. Und sie hat sich gedacht, ja, das ist jetzt das perfekte Opfer. Und hat dann diese Frau von hinten zu attackieren begonnen und hat unzählige Male auf diese Frau eingestochen, bis sie tot war.
Was hat sie danach gemacht? Ist die Jenny danach einfach in ihre WG zurückgegangen?
Ja, diese WG ist nicht weit von diesem Friedhof entfernt. Sie ist dann zurückmarschiert in diese WG. Da hat dann eine Sozialarbeiterin gemerkt, dass sie ganz blutverschmierte Hände hat. Und da hat dann sie noch erzählt, ja, sie hat einen kleinen Unfall gehabt. Sie hat sich da überall so aufgehaut und das Blut stammt von ihr. Man hat ihr das geglaubt, ist dann unter die Dusche gegangen. Sie dürfte sich auch selbst wirklich eine kleine Wunde zugefügt haben mit dem Messer. Wurde dann auch sogar verbunden und hat aus ihren Hosen und aus ihrer Jacke diese Blutflecken rausgewaschen. Und man hat ihr geglaubt, sie hatte diesen Unfall. Sie ist gestolpert, hat sie erzählt. Und dann ist sie in so einem Gemeinschaftsraum mit einer Sozialarbeiterin zusammengesessen und hat über dies und das geredet. Es war jetzt nichts besonders Aufregendes, ein bisschen über diesen Unfall, diesen angeblichen. Und plötzlich kamen Anrufe auf ihrem Handy. Und es hat ein junger Mann angerufen. Dadurch, dass der so laut gesprochen hat, hat diese Sozialarbeiterin, die dann auch schon einen anderen Sozialarbeiter dazu geholt hat, weil das so auffällig war, weil der hat ununterbrochen angerufen und hat dann die Jenny gefragt, ob diese Bilder jetzt wirklich echt sind diesmal. Die haben dann nicht gewusst, um worum handelt sich's eigentlich. Und dann haben die auch selbst mit dem gesprochen und er hat gesagt, die Jenny hat ihm zwei Fotos über ein soziales Medium, über einen Instagram-Chat geschickt von einer Leiche, von einer ermordeten Person. Weil man konnte nicht einmal erkennen, ob das Mann oder Frau war. Wo sie auch noch dazu geschrieben hat, dass sie das getan hat. Daraufhin wurde dann doch die Polizei gerufen. Allerdings, es war so, dass niemand wirklich daran geglaubt hat. Weil die Jenny immer wieder fantasiert hat, dass sie jemanden umgebracht hat. Sie hat sich auch aus dem Internet immer wieder Bilder heruntergeladen. True Crime Bilder von Leichen. Hat dann behauptet, sie hätte diese Person umgebracht, aber das waren Ermordeten aus den USA. Das hat nie gestimmt. Und dann ist die Polizei gekommen und das Ganze ist eher dann ein bisschen lasch angegangen worden. Deshalb, weil man ja die ganze Vorgeschichte dieses Mädchens wusste und man hat in Wahrheit diesmal auch wieder geglaubt, sowohl die Sozialarbeiter als auch die Polizei, die fantasiert wieder mal, erzählt wieder mal einen Unsinn. Obwohl sie dann auch gesagt hat, ja, ich habe das wirklich getan, nur das hat sie ja immer gesagt. Man ist dann mit ihr auf den Friedhof gefahren, weil man hat sie gefragt, wo hast du das getan? Sie hat gesagt, ja, am Baumgartner Friedhof, kann sich aber nicht genau erinnern, wo, weil sie ist da herumgegangen, nur in der Nähe von irgendeinem großen Kreuz. Also mehr hat sie da nicht gewusst. Man ist dann mit ihr dort herumgegangen, ich glaube, das hat eine halbe Stunde oder so gedauert, dass man mit ihr da herumgegangen ist und keine Leiche gefunden hat. Und eigentlich haben diese Polizisten, die mit ihr unterwegs waren, geglaubt, naja, die hat wieder mal Unsinn erzählt. Währenddessen gab es einen Friedhofsbesucher, der tatsächlich eine Leiche auf dem Friedhof gefunden hat und der über eine Bestattungsfirma, die dort in der Nähe etabliert ist, die Polizei gerufen. Und dann waren plötzlich wahnsinnig viel Polizei auf diesem Friedhof und dann war klar, dass das möglicherweise zusammenhängen könnte und dass dieses Mädchen diesmal nicht fantasiert hat, sondern die Wahrheit gesprochen hat. Und dann ist man zu dieser Leiche hin und sie hat dann gesagt, klar, ich habe eh schon die ganze Zeit gesagt, das war ich.
Es war also traurige Gewissheit nun, das war keine reine Fantasie von der Jenny. Tatsächlich hat sie eine Frau ermordet. Die Jenny ist 14 Jahre alt und du hast es schon angesprochen in deinen Ausführungen jetzt. Da gibt es eine Vorgeschichte und die ist natürlich sehr, sehr interessant. Sie hat ja auch, und darauf kommen wir auch noch zu sprechen, ein Vorbild in den USA, das eine ähnliche Tat begangen hat. Lass uns jetzt ein bisschen darüber sprechen, wie die Jenny aufgewachsen ist und konnte man das nicht eigentlich schon sehr, sehr früh erkennen, dass sie sich in diese Richtung entwickelt. Wann gab es die ersten Anzeichen dafür, dass die Jenny nicht ganz normal ist, Martina?
Es soll laut ihrer Familie ungefähr mit 11 schon ziemlich dramatisch geworden sein. Mit 11 hat sie schon dauernd davon gesprochen, dass sie sich umbringen will. Sie wurde total unzugänglich, hat dann auch viel die Schule geschwänzt. Es hat begonnen mit ihrem seltsamen Hobby auf Friedhöfe, Spaziergänge zu machen, weil sie der Tod so sehr fasziniert. Sie war ab diesem Zeitpunkt schon sehr, sehr auffällig. Das Ganze hat sich dann immer mehr gesteigert. Sie hat sich angefangen zu ritzen. Sie ist wirklich fast am ganzen Körper geritzt. Sie hat sich selbstständig Wunden zugefügt. Sie hat auch mehrere Selbstmordversuche unternommen, durchaus ernsthafte Selbstmordversuche. Sie war immer wieder in Kinder- und Jugendpsychiatrien, teilweise stationär, teilweise ambulant in Betreuung. Das will ich jetzt auch sagen. Sie ist eigentlich in geordneten Verhältnissen aufgewachsen. Das Mädchen hat jetzt keine grauslichen Dinge zu Hause gesehen. Sie hat sich einfach in diese Richtung entwickelt und ihre ganze Familie hat das nicht verstanden. Und ihre Mutter und auch Geschwister haben gesagt, im Herbst vergangenen Jahres, sie können dieses Mädchen nicht mehr kontrollieren und sie haben Angst vor ihm, weil sie auch dauernd schon mit Mordfantasien dahergekommen ist. Vollkommen unkontrollierbar wurde. Dadurch ist sie in ein betreutes Wohnen gekommen. Familie hat sich selbst an das Jugendamt gewandt, weil sie gesagt haben, sie kommen mit ihr überhaupt nicht mehr zurecht. Was schon vorher, wie sie noch daheim gelebt hat, begonnen hat, war, das muss so ungefähr ab dem 12. Lebensjahr gewesen sein, sie hat ununterbrochen True-Crime-Filme angesehen, also wirklich die grauseligsten, und hat sich wahnsinnig für ganz fürchterliche Täter interessiert. Teilweise, die hat sie bewundert. Das muss so vor 1,5 Jahren gewesen sein, dass sie von einer Täterin besonders beeindruckt war. Und zwar diese Täterin, die heißt Alicia Bustamante, eine Amerikanerin, hat 2009 in ihrem Heimatdorf in Minnesota in Amerika einen wirklich abscheulichen Mord begangen. Das war eben im sehr ländlichen Gebiet. Hat ein Nachbarsmädchen in den Wald gelockt, hat vorher sogar Gräber ausgegraben für dieses Kind, also schon mit dem Plan, dieses Kind umzubringen, und hat dieses Kind dann dort auch wirklich erstochen und in diesem Wald in eines dieser Gräber gelegt. Über diesen Fall gibt es unzählige Dokumentationen, klarerweise, weil es ja ein hochinteressanter Fall auch ist. Ein Mädchen in diesem Alter so etwas zu tun. Und dieses Mädchen hat sich die Jenny wirklich zum Vorbild genommen. Es klingt ja absurd. Normalerweise in diesem Alter hat man vielleicht einen Popstar zum Vorbild. Ich weiß nicht, andere Mädchen mit 13, ja, denken sich ja, die Taylor Swift ist super und kleiden sich vielleicht ein bisschen so wie sie und machen sich die Frisur so. Nein, sie hat diese Täterin sich als Vorbild genommen und hat dann auch begonnen, so wie diese Täterin, sich zu schminken, also mit so Jokerspitzen unter den Augen. Die Jenny war vorher ein dickliches Kind. Sie hat sogar, um dieser Täterin gleich zu sein, irrsinnig abgenommen, weil die Alicia Bustamante eben sehr, sehr schlank war. Hat sie geschaut, dass sie genauso zierlich wird wie sie. Sie hat sich auch ihr langes Haar genauso kinnlang geschnitten wie diese Täterin. Sie wollte ja unbedingt gleich sein, hat sich genauso auch begonnen, wie sie zu kleiden. Man wusste das auch, weil es gab ja damals 2009 schon Facebook, und diese Alicia Bustamante hat dauernd von sich auf Facebook gepostet. Da hat man auch gesehen, dass sie mit diesen Jokerspitzen unter den Augen in grufti Kleidung meistens zu Death-Metal-Musik singend vor ihrer fürchterlichen Tat hat die Alicia Bustamante so ein Bild von sich veröffentlicht auf Facebook mit diesen Joker-Augen und wo sie sich selbst quasi einen Finger anhält, so wie eine Pistole. Und die Jenny hat immer öfter versucht, diese Videos, die sie ja gekannt hat, oder diese Bilder zu imitieren. Hat selbst Videos aufgenommen, sie hat das Ganze über TikTok hauptsächlich veröffentlicht. Und da sieht man halt auch immer zur Death-Metal-Musik tanzend und sich bewegend ganz leicht, ja, eigentlich nur so, auch mit dieser Schminke. Sie hat eigentlich dieses Mädchen total nachgemacht. Und was auch so grauenhaft ist, das war wenige Stunden vor der Tat, hat sie dann auch noch ein Video veröffentlicht, auch ganz genauso in dieser Pose wie die Alicia Bustamante kurz vor ihrer fürchterlichen Tat, mit einem Finger so angesetzt am Kopf, also sich zeigend wie Selbstmord. Sie ist auch von anderen Kanälen sogar teilweise gesperrt worden schon, weil sie solche Videos veröffentlicht hat. Ja, das muss man auch dazu sagen. Das heißt, sie hat diesen Plan offenkundig wirklich in sich gehabt. Das war ja ein finales Zeigen, dass sie jetzt wirklich genauso wie sie agieren wird.
Wenn wir das nochmal kurz zusammenfassen, da ist ein erst 14-jähriges Mädchen, das in einer Art Parallelwelt lebt, die geprägt ist durch Death Metal, Selbstverletzungen, durch Anhimmlung von Mörderinnen. Natürlich stellt sich da die Frage, gibt es da nicht jemanden, dem das aufgefallen sein könnte, der eine Notbremse zieht? Die Eltern waren offenbar überfordert, das hast du selber schon gesagt, die ja dann irgendwann einmal die Verantwortung abgegeben haben und das Mädchen in eine WG gebracht haben. Wie war das Freundschaftsumfeld von der Jenny eigentlich? Hätten die nicht auch merken müssen, das geht in eine Richtung, die deutlich alle Grenzen überschreitet?
Sie hat schon mit Freunden darüber gesprochen. Also ich glaube es eigentlich nicht, nur ich weiß es. Aber das sind Jugendliche, die teilweise ähnliche Fantasien haben wie sie, die auch eine sehr seltsame Beziehung zu dem Tod haben. Und da verrät man sich ja nicht gegenseitig. Und wenn sie Spitalsaufenthalte hatte, man kann natürlich jetzt immer sagen, man hätte etwas entdecken müssen, aber das sagt man ja immer. Man ist immer nachher klüger. Sie hat vorrangig als eigengefährdend gegolten, weil sie eben immer wieder wirklich sehr spektakuläre Selbstmordversuche gemacht hat. Und sie hatte wohl diese Fantasien oder hat herumerzählt, ich habe da jetzt wieder wem umgebracht. Aber das hat man wirklich als Fantasien eher gesehen, aber hat sie nicht so eingeschätzt, dass sie wirklich dazu fähig wäre, selbst jemanden zu töten, sondern eher wirklich nur sich selbst.
Du hast vorher darüber gesprochen, dass als sie die 10 Beruhigungstabletten genommen hat, es offenbar auch gewohnt war, mit so etwas umzugehen, was dafür spricht, dass sie auch mit 14 schon offenbar eine Drogenkarriere hatte.
Also man muss einerseits dazu sagen, dass sie natürlich aufgrund ihrer großen Depressionen, die sie durchaus hatte, viel Psychopharmaka und sie hatte auch Panikattacken und sie war natürlich grundsätzlich auf Medikamente eingestellt, aber hat sich auch relativ häufig zusätzlich Drogen beschafft. Sie hat ja auch diesen Dealer gekannt. Sie ist sehr viel unterwegs gewesen, hat sich's beschafft. Das ist jetzt noch Gegenstand der Ermittlungen, woher sie wirklich dieses Geld hatte, weil das ist jetzt ein bisschen unverständlich, weil sie hat schon Taschengeld bekommen, aber natürlich nicht so viel, um sich diesen Drogenkonsum zu finanzieren. Sie hat auch mitunter ziemlich viel Alkohol getrunken. Da wird jetzt noch ermittelt, wer ihr dieses Geld gegeben hat und aus welchen Gründen ihr dieses Geld gegeben wurde.
Der Fall Jenny macht natürlich auch eine Diskussion auf, die wir in vielen Fällen führen momentan. Nämlich, es geht um die Verfügbarkeit von Inhalten, generell im Internet, auf Social Media und wie man damit umgehen sollte. Das ist ja auch eine sehr aktuelle Diskussion momentan. Es ist ja eine Sache, dass man sich für gewisse Abgründe interessiert. Eine andere Sache ist, wenn solche Interessen durch Inputs aus dem Internet verstärkt werden und dass dann ein Mädchen sowas dann tatsächlich in die Tat umsetzt. Und du hast auch mit einem renommierten Gerichtspsychiater über dieses Thema gesprochen, der dazu eine eindeutige Meinung hat, Martina.
Ja, das ist jetzt nichts besonders Abnormales, dass sich vielleicht auch Jugendliche dafür interessieren, dass sie sich True Crime ansehen oder anhören oder wie auch immer.
Faszination des Todes, genau. Etwas Morbides natürlich, das ist für eine gewisse Altersgruppe immer interessant.
Stimmt, ja. Allerdings, man muss das vergleichen wie mit Ego-Shooter-Spielen. Ja? Irrsinnig viele Jugendliche spielen Ego-Shooter-Spiele, ohne jemals ein Schulshooting zu machen. Man weiß aber, dass so ziemlich alle, die ein Schulshooting gemacht haben, vorher Ego-Shooter-Spiele viel gespielt haben. Da muss man jetzt so sagen, die Ursache sind nicht wirklich diese True-Crime-Serien, sondern das wird schon bewusst anders ausgewählt wie von einem anderen Jugendlichen, der sagt, ich schaue mir sowas halt hier und da an, weil es mich interessiert. Es hat ja früher auch diesen Trend gegeben, also gerade bei Jugendlichen, der jetzt auch wieder aufflammt, der kommt immer wieder und geht wieder ein bisschen, dass Jugendliche sich gerne Horrorfilme anschauen. Das kennen wir auch noch aus unserer Jugend. Also ich kenne es noch. Das ist einfach so, ja. Und jetzt gibt's halt True Crime, aber das heißt ja nicht, dass irgendjemand wirklich da reingibt oder da kommt's dann auch auf die Menge an. Das schaut sich jemand dann vielleicht einmal an und dann wieder 3 Wochen überhaupt nicht. Sie ist halt vollkommen in das Ganze reingekippt, aber weil sie schon von vornherein diesen Drang hatte oder diesen Drang hatte, dauernd nur sich sozusagen mit dem Bösen nur auseinanderzusetzen und nur mit dem Tod auseinanderzusetzen. Da war natürlich vorher schon diese Störung da, die sich dadurch mehr vielleicht ein bisschen manifestiert hat. Aber selbst wenn sie sich das nicht angeschaut hätte, also ich glaube nicht, dass das tatausschlaggebend war. Die Fantasien wären da gewesen. Sie hätte halt vielleicht kein Vorbild gehabt.
Also die klassische Verstärkertheorie eigentlich, dass wenn eine Art von Prädisposition da ist, dass durch den Konsum von solchen Inhalten einfach verstärkt werden kann natürlich und auch etwas auslösen können. Der Gerichtspsychiater, mit dem du das Interview führst, der ist allerdings für eine Einschränkung generell der Zugänge im World Wide Web.
Ja, ungefähr so bis 16 Jahre, weil die Kinder und Jugendlichen das nicht als das sehen können, was es wirklich ist, ja, sondern eben da zu sehr in solche Welten versinken können. Darum wäre es natürlich gut, wenn man da eine Altersbeschränkung geben würde. Wir haben ja eh jetzt gerade die große Diskussion, ob das beschränkt werden soll oder nicht. Und eigentlich die meisten Psychiater, Psychologen sind dafür aus verschiedensten Gründen.
Diese Meinung vertritt eben der Gerichtspsychiater Patrick Frottier, mit dem du unmittelbar nach der Tat ein Interview geführt hast, ist auch in einer Ausgabe der Kronenzeitung nachzulesen natürlich. Die 14-jährige Jenny, die ist natürlich momentan untergebracht. Was kannst du uns da berichten? Was passiert mit ihr jetzt gerade?
Naja, sie wird jetzt gerade psychiatrisch untersucht. Es wird festgestellt, ob sie jetzt zurechnungsfähig sein wird oder nicht. Also ich gehe davon aus, dass sie zurechnungsfähig sein wird, weil es ja doch eine geplante Tat war. Dürfte aber natürlich eine schwere Persönlichkeitsstörung haben. Das heißt, sie wird vermutlich nach einer allfälligen Verurteilung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher kommen. Ich weiß nur, dass sie jetzt schon transferiert wird. Also sie ist bislang noch in der Justizanstalt Josefstadt, allerdings auf der Krankenabteilung. Wenn man über ihren Zustand jetzt spricht, das berichten Justizwachebeamte, man muss halt sehr auf sie aufpassen, weil sie nach wie vor sehr selbstmordgefährdet ist. Aber jetzt nicht wegen der Tat. Reue dürfte sie wirklich nicht empfinden für diese Tat, sondern weiterhin, wie es schon dauernd war, diese Sehnsucht nach dem Tod hat sie selbst weiter. Und es ist jetzt eben so, dass sie in eine psychiatrische Klinik verlegt werden soll, wenn man sie dort natürlich besser kontrollieren kann. Und sie ist natürlich unter großem Medikamenteneinfluss. Und es wird schon eine Therapie mit ihr begonnen.
Wieder ein dramatischer Fall von dir, den du uns heute präsentiert hast. Ein Fall, der uns natürlich alle besonders anfasst, immer dann, wenn Jugendliche und Kinder involviert sind. Martina Prewein, jeden Sonntag liest man eine aktuelle Kriminalreportage in der Sonntagsausgabe der Kronenzeitung. Für alle, die die Möglichkeit nicht haben, das zu lesen, haben eine weitere Möglichkeit, nämlich sich den Krone Verbrechen Newsletter zu abonnieren auf der Website krone.at. Martina Prewein, danke für die heutige Ausgabe.
Ich danke dir.
Krone Verbrechen, der Podcast.